Meine Lieben, seid mir nach einer leichten Zwangspause ob einer, nehmen wir es höflich, Magen-Darm-Verstimmung, wieder ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Freitag ist es und deswegen soll es ein theologischer Freitag sein. Und zwar eine eigentlich ganz, ganz einfache Sache, nur dass man sich ein bisschen orientieren kann im Neuen Testament. Herzlich willkommen von eurem Hans Spiegel. Folgendes. Es gibt ja Figuren, die treten immer wieder auf im Neuen Testament, vor allen Dingen dann auch in der Passionsgeschichte immer wieder auf und man weiß oft nicht, wer das ist. Also ich versuche jetzt einfach so ein paar Leute aufzuzählen, respektive Gruppen, und dann tun sie sich vielleicht in den kommenden Dingen leichter. Also Punkt 1, eigentlich die zentrale Figur des Ganzen, Gott. Über Gott kann man nichts sagen, weil er alles Entscheidende über sich selbst sagt. Und das ist jetzt das Allerwichtigste an der ganzen Geschichte. Die ganze Bibel geht davon aus, dass sie eine Selbstoffenbarung Gottes ist. Das heißt, man liest es, redet drüber, streitet drüber, führt sie auf, wo es auch immer. Aber man fantasiert nicht irgendwas vor sich hin. Also mir hat geträumt oder so irgendeine Blödheit. Das schließt sich im Neuen Testament aus. Auch im Alten Testament, überhaupt in der ganzen Bibel. Mir hat geträumt, das ist so ein ganz böses Wort von den alttestamentlichen Propheten, die Pseudopropheten damit entlarven. Wir spekulieren nicht, sondern wir lesen das. Ist damit alles über Gott gesagt? Sicher nicht, aber alles, was der Mensch verstehen kann und was er braucht. Mehr als das, was in der Bibel drinnen steht, geht nicht. Aus dem einfachen Grund würde das Gehirn explodieren oder so irgendwas. Und es würde vor allen Dingen dazu führen, dass man sich heute wieder mal irgendwas einredet. Also lassen wir es. Blicken wir jetzt auf den Bereich, der uns interessiert. Wo spielt sich das alles ab? Gewonnen in Israel im Großen und Ganzen mit einer Vorgeschichte sowohl im Zweistromland als auch in Ägypten. Und damit haben wir das ganze Problem schon genannt. Und zwar, Israel ist die Brücke zwischen Ägypten und dem Zweistromland. Ägypten ist Ägypten. Ägypten hat links und rechts Wüste. Da tut sie nicht viel. Ägypten gibt es seit vielen, vielen Jahrtausenden, siehe Pyramiden und so weiter und so fort. Und ist extrem stabil und kann man nichts anderes dazu sagen, weil es lebt einfach vom Nil und der Ruhe ist. In Zweistromland, Mesopotamien, ist es anders. Da kommen und gehen pausenlos irgendwelche regionalen Mächte. Dann spielen sehr, sehr gerne noch die Perser, respektive die Menschen, die gerade in diesem persischen Hochland leben, mit. Und da gibt es eine große Bandbreite von Babyloniern, Altassyrern, Neuassyrern, Mittelassyrern, Persern und so weiter und so fort, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, als sich irgendwie gegenseitig umzubringen, währenddem die Ägypter heute eine Ruhe haben. Nichtsdestotrotz, wenn auf einem dieser großen, mächtigen Blöcke, entweder in Ägypten oder im Zweistromland, eine wirklich stabile Herrschaft ist, die wirklich ein Geld hat und Soldaten und so weiter und so fort, denken die sich immer, na, jetzt geht's uns so gut, schauen wir doch, dass es uns schlechter geht und fangen an Krieg mit den anderen an. Also die aus dem Zweistromland versuchen pausenlos Richtung Ägypten und die Ägypter versuchen immer wieder Richtung Zweistromland. Und das Blöde an Israel ist, dass es genau die Brücke ist. Es ist eine schmale Brücke, wo es Wasser gibt. Das ist das Entscheidende eigentlich rein geografisch an Israel. Und deswegen kommt da dauernd irgendwer daher und besetzt es. Für uns jetzt Neues Testament, Passionsgeschichte und so weiter und so fort, sehr, sehr wesentlich die Römer. Die Römer sind schon einige Zeit dort, und zwar, weil sie nach Ägypten wollen. Das muss man jetzt auch ganz deutlich sagen. Für das Römische Reich ist Ägypten unendlich wichtig, weil es ist die Kornkammer. Es wird also einmal im Jahr eine riesige Getreideflotte gebaut, die dann ganz, 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 ganz langsam und in Nähe der Küste los schippert, ganz furchtbar schlechte Schiffe anscheinend, die bei jedem stärkeren Wind schon untergehen und dann also versuchen irgendwie an die Küste zu flüchten, bis sie also irgendwann einmal in Rom ankommen. Also die fahren da den ganzen langen Weg Israel und Libanon auf, dann die heutige Türkei entlang rings um Griechenland herum, bis sie dann halt den großen Sprung sozusagen zum Absatz des italienischen Stiefels wagen und irgendwann einmal in Ostia, dem Hafen von Rom, landen. Deswegen schauen die Römer, dass sie diese ganze Küste militärisch kontrollieren, dass von dort nichts Böses kommt, weil es geht eigentlich immer nur um die Schiffe. Und auf diesem, deswegen, also man muss jetzt vorhin sagen, das ist jetzt ganz wichtig, ne? Eigentlich ist den Römern das winzige Israel völlig wurscht. Sie möchten nur, dass dort eine Ruhe ist, gut wienerisch gesagt, damit ihre Flotte da in aller Ruhe und so weiter und so fort. Der Herr Pompeius kommt daher und besetzt es. Also nicht so besonders wichtig. Der Herr Pompeius ist jetzt ein sehr gebildeter Mann, der wirklich fasziniert ist in gewisser Weise vom Judentum. Und er hat, also da gibt es irrsinnig viele Gerüchte, da gibt es, die Typen haben nur einen Tempel, da sagen viele gleich wieder drauf, na, so arme Leute, nur einen Tempel. Die Juden drauf, na, wir wollen nur einen. Okay, dann haben die auch nur einen Gott, wieder ganz viele Leute drauf, na, die armen Leute, der arme Gott, der muss ja völlig überfordert sein, was der alles zu tun hat, geben wir ihnen doch ein paar von unseren ab. Die Juden wieder drauf, na, danke, brauchen wir nicht, einer reicht für uns völlig. Und dann gab es noch was ganz Spezielles, nämlich dieser Gott ist auch noch unsichtbar. Also die haben ja nicht einmal eine Götterstatue und so weiter und so fort. Daraus haben sich die wüstesten, furchtbarsten Gerüchte ergeben, dass also in diesem Dings drinnen in Wirklichkeit ein Esel sei, im Allerheiligsten, also ist dieser Raum, dieser längliche Raum, da hängt jetzt ein Vorhang, dahinter ist ein kleiner Raum, wo Gott wohnt sozusagen. Und man hat hier gerne in Gerüchten behauptet, dort wäre ein Esel, den, und jetzt kommen dann ganz viele widerlichste sexuelle Geschichten, was man mit dem Esel alles gemacht hat und so weiter und so fort. Das heißt, Herr Pompeius ist dort, ist hoch interessiert, schaut sich das Jerusalem an, Wahnsinn, echt nur ein Tempel und so weiter und so fort, geht eine, was jetzt eh schon für Nichtjuden nicht wirklich erwünscht ist, aber gut, wenn man damals der mächtigste Militärführer der Welt ist, macht man auch gerne mal eine Ausnahme. Und er macht etwas geradezu Unglaubliches, er zirkt den Vorhang zur Seite, schaut ein, er sagt, du ist ja wirklich nichts drin und geht wieder. Und denkt sie nicht viel dabei. Und das hat dazu geführt, dass ab dem Moment er extrem verhasst war, weil dieses Allerheiligste darf also einmal im Jahr der hohe Priester hineingehen, am Yom Kippur, am Versöhnungstag. Und das war's. Und auf jeden Fall kein anderer und schon gar kein Heide. Das heißt also, die Freundlichkeit den Römern gegenüber war nicht gegeben. Das heißt, die Römer installieren dann dort eine Militärherrschaft, muss man ganz klar sagen, mit unglaublich vielen Soldaten. Wenn man denkt, dass die, also das im Höchststand, ja, hatte das römische Militär 40 Legionen, kriegsstark, also 8000 Leute, Schwerbewaffnete, war es wahrscheinlich in den wenigsten Fällen, war meistens eine Unterbesetzung da. Aber von diesen 40 Legionen haben die bis zu 3 Legionen in dem winzigen Israel drin gehabt. Und das bedeutet jetzt wirklich etwas sehr, sehr Wichtiges. Es ist eine extrem schmale Landbrücke, wie man überhaupt nach Ägypten kommt. In dem Fall für die Römer ganz das Entscheidende, und das darf nicht gefährdet werden. Und dann hat man dort solche Deppen, die sich pausenlos irrsinnig aufregen, nur weil ein Römer einmal in dieses leere Kammerl hineingeschaut hat. Das wäre also die römische Sicht der Dinge. Die Sache ist so schwierig, dass dieses ganze Israel sogar einen Herrn jeweils für ein Jahr, teilweise mehrere Jahre kriegt. Den berühmtesten kennen wir, den Statthalter, wie er auf Deutsch übersetzt wird, Pontius Pilatus. Das heißt, dieses ganze Israel wird sogar aus dem Provinzsystem der Römer rausgelöst, als ein ganz speziell zu bewachende Gegend. Und das ist im römischen Verwaltungssystem extrem selten, dass das passiert, und nur bei den gefährlichsten, aufstandsgebeutelsten Bezirken des Römischen Reiches gibt es das. Also, wir haben jetzt ein besetztes Land. Das darf man nicht vergessen. Es ist ein besetztes Land. Und eigentlich ist es gar kein Land, weil ich nämlich vorhin am Blödsinn geredet habe. Das geht nicht anders. Also es war mal ein Land, dieses Israel, das ist völlig klar. Und es war dann wieder ein Land unter dem Herrn Herodes, und zwar unter Herodes dem Großen. Herodes der Große war aber kein Jude. Der hat sich das Ganze sozusagen von seinem Freund, dem Kaiser Augustus, schenken lassen. Wobei Augustus sich gefragt hat, was will der dort? Herodes der Große, war ein Händler eigentlich, aus dem Libanon stammend, der eine tolle Geschäftsmöglichkeit gesehen hat, und diese tolle Geschäftsmöglichkeit hat er durchgesetzt. Und zwar ist es ihm gelungen, dieses Israel, Jerusalem und dann der Hafen Caesarea dem Handelszentrum schlechthin mit Weihrauch zu machen. Und Weihrauch war unendlich wichtig. Das war das, es konnte keinen Gottesdienst geben, kein Opfer an die Götter etc. etc. ohne Weihrauch. Und Herodes war unglaublich geschickt, und die gigantischen Einnahmen, die er da erwirtschaftet hat, hat er wirklich viel in dieses Israel hineingesteckt. Wasserleitungen, Badehäuser, alles nur erdenklich. Jerusalem ist irrsinnig ausgebaut worden, hat eine Mauer gekriegt und war tipptopp. Er hat irrsinnig viel hinein investiert in die Renovierung des Tempels. Ganz toll gemacht, vergrößert, der Gottesdienst hat nie aufgehört. Also wirklich eine tolle Geschichte, was der Herodes da hinein investiert hat, war gigantisch, weil er sich einfach auch bei den Einheimischen einschleimen wollte. Anders kann man es nicht sagen. Nun, auch Herodes stirbt mal, und der hat jetzt 3 Söhne. Darunter einen Herodes, so wie der Papa heute der Sohn, der aber Herodes Antipas heißt. Und dieser Herodes Antipas ist der, der in der Passionsgeschichte auftauchen wird, denn nach dem Tod von Herodes dem Großen wird das Israel in 4 Teilbezirke zerschlagen. 3 bekommen einen Sohn von Herodes dem Großen, darunter auch der Herodes Antipas. Und das Wichtigste, nämlich Jerusalem, Caesarea, die wichtigsten militärischen Gegenden jetzt, bleiben unter direkter römischer Herrschaft, in dem Fall dann auch des Herrn Pontius Pilatus. Das heißt, man sieht, es ist alles am Explodieren. Ja, es ist alles irrsinnig gefährlich, unglaublich für römische Soldaten. Das israelische Herrschaftssystem zerschlagen. Ganz starke Versuche, den israelitischen Adel, der auch sehr stark mit dem Priestertum zusammenhängt, also eigentlich ist höherer Priester und Adeliger das Gleiche, zu Großgrundbesitzern zu machen, die sehr, sehr oft gar nicht mehr in Israel leben, sondern sich das gute Leben in Rom geben. Und die Zöllner für sie das Volk auspressen. Eine Geschichte, wo alles am Explodieren ist. In diesem gibt es jetzt religiös interessierte Leute. Aus bestimmten Bemerkungen antiker Schriftsteller gehen wir davon aus, dass das gar nicht so viele waren. Also die meisten werden wohl versucht haben, sich auch einfach dem Modernen anzupassen. Und das Moderne war damals Hellenismus oder Römer und literarisch und griechisch sprechen und Gedichte und Gymnasium und Badehäuser und so weiter und so fort. Wann haben wohl die meisten versucht? Nur die wahrscheinlich die ganz Einfachen, die Primitiven, die Armen, die hatten noch irgendeinen Zugang zu diesem alttestamentlichen Glauben. Das Ganze ist sehr, sehr schwierig zu beurteilen, weil es ganz wenig Dokumente dazu gibt. Entscheidend wird auf jeden Fall die Tatsache, dass es neben diesen ganz Armen, die dann immer wieder so Armutsaufbruchsbewegungen hatten, wie zum Beispiel Johannes der Täufer und aus der damaligen Sicht wahrscheinlich auch Jesus, so Wanderprediger, Wundertäter, die immer ganz stark erinnert haben, die alttestamentliche Größe Israels und immer so auf der Ebene gelaufen sind, naja, ihr müsst euch also wieder bekehren, ihr müsst wieder sozusagen alttestamentlich werden. Gibt es noch eine andere Gruppe, die ganz, ganz wichtig ist, das ist die der Pharisäer. Und diese Pharisäer sind eine ganz spezielle Geschichte. Sie dürfen nicht vergessen, ganz Juden oder die Einheimischen sind ja verschleppt worden. Sie sind verschleppt worden nach Babylon. Deswegen die babylonische Gefangenschaft, irgendwo 600 vor Christus, Größenordnung reicht schon. Und dort saßen die nun und weinten, wie es im Psalm heißt, und sie hatten keinen Tempel. Was sie hatten, waren erste Schriftrollen, die dann zusammengestellt werden zum Alten Testament und gehen jetzt hin und sagen, okay, jetzt haben wir keinen Tempel, jetzt können wir nichts opfern, es geht nichts. Was tun wir? Und sind auf eine tolle Idee gekommen, na gut, dann lernen wir halt was, und zwar lernen wir jetzt unsere Texte und interpretieren sie. Dort beginnt die jüdische Weisheit. Solange man in Israel ist und eh opfern kann und hier und da läuft halt irgendein Prophet herum, aber gut, Hauptsache ich kann opfern und ich habe meinen Tempel, war das nicht Not. Sobald ich verschleppt bin, muss ich eine Form neuer, eigener Religiosität entwickeln. Das ist schlicht und ergreifend etwas, was ja aus der Synagogengottesdienst entsteht, eigentlich der evangelische Gottesdienst, diesem selben sehr, sehr ähnlich. Man liest also, beschäftigt sich mit den Heiligen Schriften und interpretiert sie. Dann kommt die große Erlösung, nicht? Die Perser kommen, machen die Babylonier fertig und schicken die Wollen nach Hause, und die dürfen dort wieder Israel spielen, müssen auch ein eigenes Gesetzbuch an den persischen Hof abgeben. Das sind ja so viele Stellen aus dem Alten Testament auf gut Deutsch. Und ja, und dann wird es aber nicht besser. Und jetzt gibt's Leute, das sind diese Pharisäer, die hingehen und sagen, naja, wahrscheinlich machen wir was falsch. Also das ist schon eine gigantische Leistung, dass Menschen überhaupt hingehen und sagen, wahrscheinlich machen wir was falsch. Jetzt müssen wir drauf kommen, was wir falsch machen. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Wir kommen jetzt drauf, dass wir uns damit beschäftigen, was machen wir eigentlich falsch. Und dieses was machen wir eigentlich falsch, mündet jetzt in einem beständigen Suchen, was will Gott überhaupt? Jetzt haben wir so diese 10 Gebote zum Beispiel. Was heißt denn das, den Feiertag heiligen? Dann kommt diese Sabbatfrömmigkeit daher. Dann kommt die Fragestellung daher, ja, was darf er am Sabbat tun, was darf er nicht tun? Und so weiter und so fort. Ganz, ganz, ganz eine wichtige Entwicklung. Und das sind eigentlich die Diskussionspartner Jesu. Also es wird darunter auch Deppen geben haben und hasserfüllte Typen und so weiter und so fort und Leute, die halt nur äußerlich pharisäisch waren. Aber in der Tat, dass es heute noch ein Judentum gibt, nach der völligen Zerstörung von Jerusalem, des Tempels und der Vertreibung der paar, die es noch dort gegeben hat, über die ganze Welt schlussendlich, ist eigentlich diesen Pharisäischen zu verdanken, die mit großer, großer Liebe versucht haben zu interpretieren. Natürlich gab es immer auch schon die Brüche drinnen, die haben wir auch im Neuen Testament in den Diskussionen mit Jesu ganz stark zu sehen, die so tun, als ob es gibt keine Religion auf der Welt, wo es diese ist, wir tun so, als ob Typen nicht geben würde. Nichtsdestotrotz haben die Pharisäer sehr, sehr viel geleistet und die Grundlage dafür geschaffen, dass es dann ein Diaspora-Judentum geben kann, schlussendlich wieder eine Gründung eines Staates Israel. Das sind wohl nicht die Bösen, aber es gibt natürlich Machtinteressen. Sie werden dann hören, der hohe Priester, wo ist es? Naja, eine sehr, sehr schwierige Figur, weil er eigentlich von den allermeisten Leuten dort wohl nicht mehr als hoher Priester anerkannt wurde, weil er nicht aus der Familie der alttestamentlichen hohen Priester stammt. Es gibt ein Synhedrion. Wo ist das wieder? Das Synhedrion ist sozusagen eine Versammlung von wichtigen Adeligen, Priestern und Leuten, die schriftgelehrt sind. Das dürfte mehr oder minder in die Richtung von hochqualifizierten Juristen gehen, die Interessen des jüdischen Volks vertreten haben, und zwar den Besatzungsmächten gegenüber. Weil wir schon wissen, also jeder, der dort wo es erreichen wollte, hat irgendwann einmal Israel besetzt. Das muss klar sein. Also Israel und besetzen passt. Machen wir, ziehen wir durch. Haben wir schon immer gemacht, ist nicht. Zahlt sich aus. Und eigentlich ist das Staatsgebiet Israel zusammengeschrumpft auf diesen winzigen Tempelplatz. Mit dem Tempel in der Mitte dann. Sehr viel mehr gab es nicht mehr zu regeln, meine Lieben. Und diese Sache ist jetzt wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige, dass man versteht, dass keiner einen Fehler machen will. Also das Sinhedrion, Priester, Schriftgelehrte und so weiter und so fort versuchen, diesen winzigsten letzten Teil Israel, gut Deutsch, Tempelplatz und Tempel, zu beschützen. Der Pontius Pilatus versucht, alles zu tun, dass es nicht wieder zu einem antirömischen Aufstand kommt. Herodes Antipas, der da auch mitspielt, versucht nur sein Herrschaftsgebiet irgendwie zu schützen und natürlich auch Interesse daran hat, dass es nicht wieder zu einem Aufstand kommt, weil sonst besetzen halt die Römer gleich alles und er hat sein winzigstes Königreich, Fürstentum oder wie man das auch immer nennen will, ist dann auch noch weg. Keiner will einen Fehler machen. Jeder sagt, wir stehen unter den Zwängen der Zeit. Und deswegen machen sie den größtmöglichen Fehler. Für uns bleibt eines, wir alle leben immer unter den Zwängen der Zeit. Also wir können sehr, sehr froh sein, jetzt im deutschen Sprachraum, dass wir keine Besatzungsmacht haben. Die ganze Passionsgeschichte zeigt uns aber eines, der Satz, wir stehen unter den Zwängen der Zeit, ist mit Sicherheit nicht das Argument, dass es Entschuldigung dienen darf. Gesegneten Abend.